Archibald. The Penguin is back.
Willkommen zurück an Archibalds Tafel. Vier Freunde, ein neuer Fall und ein tödlicher Wind, der aus dem Westen bläst. Serviert von Detlef Gande. Prolog. Das Menü der Ermittler. Ein exzellentes Gericht ist wie eine gelungene Ermittlung. Es verlangt nach den besten Zutaten, einer unbestechlichen Intuition und der perfekten Balance aus Schärfe und Eleganz. Wenn der Vorhang im großen Theater der Kriminalistik fällt, bleiben meist nur kalte Akten und spurlos verschwundene Indizien. Doch in den Straßen von Plymouth, wo der salzige Atlantikwind auf die verlockenden Düfte einer Drei-Sterne-Küche trifft, wird das Verbrechen auf silbernen Platten serviert. Damit Sie, werter Gast und Leser, sich an unserem Tisch nicht wie ein Fremder fühlen, gestatten Sie mir, das Menü dieses Abends vorzustellen, die vier ungleichen Freunde, die die kulinarische Welt revolutionierten und nebenbei das britische Empire retteten. Die Vorspeise: Archibald Featherstone, der Pinguin. Manche behaupten, ein Frack sei ein Kleidungsstück. Für Archibald war er eine zweite Haut. Als Oberkellner und Maître de l'Empire de la Table schwebte er mit Mitte 50 und der Präzision eines Schweizer Chronometers durch den Saal. Seine Welt war die der Etikette, der Périgord-Trüffel und des perfekt temperierten Bordeaux. Doch unter seinem gestärkten Hemd schlug das Herz eines Meisterdetektivs. Inspiriert von Hercule Poirot und Sherlock Holmes, suchte Archibald in den Gesichtern seiner Gäste nicht nur nach dem Wunsch für das nächste Dessert, sondern nach dem Schatten eines Geheimnisses. Er bewies, dass man einen Mörder nicht nur mit Handschellen, sondern auch mit einem perfekt platzierten Silberlöffel zur Strecke bringen kann. Die Würze. Charlie the Fox. Charlie war Archibalds treuester Weggefährte und das exakte Gegenteil des glatten Maitres. Als Chief Inspector außer Dienst kannte er die rauen Ecken der Mill Bay Docks ebenso gut wie die Aktenberge von Scotland Yard. Seinen Spitznamen verdankte er nicht nur seiner Vorliebe für weinfarbene rötliche Westen, sondern seinem messerscharfen Verstand. Charlie war fürs Grobe zuständig. Er knackte Tresore mit der Eleganz eines Sommeliers, der einen Korken zieht, und verlor selbst dann nicht den Appetit, wenn die Beweislage zäh wie altes Kaugummi war. Für ein perfekt gegrilltes Thunfischfilet aus Archibalds Küche hätte er ohne Zögern seine Dienstmarke verpfändet. Das Dessert: Penelope Hetherington. Das jüngste Mitglied dieses Trios. Infernale war Archibalds Nichte Penelope. Mit ihren wilden Locken, den bunten Sneakers und einem Verstand, der in binären Codes dachte, war sie das digitale Rückgrat der Truppe. Während Archibald die analoge Welt des Services dirigierte, beherrschte Penelope den Cyberspace. Sie hackte sich über die Smart-TVs russischer Oligarchen, steuerte K1-Systeme wie ihr Spielzeug und berechnete die Flugbahn von Serviertellern mit mathematischer Genialität. Sie war der Beweis, dass moderne Verbrecherjagd zwischen Gänseleber und Hochverrat auf den Tasten eines Laptops entschieden wird. Der Digestif, Sir Edward Harrington. Der vierte im Bunde war die personifizierte britische Tradition und ein wandelnder Widerspruch. Als stellvertretender Leiter des britischen Geheimdienstes bewegte sich Sir Edward in den höchsten Sphären der Macht. Gekleidet in einen makellosen Maßanzug, die Melone stets akkurat auf dem Kopf und den klassischen Regenschirm in der Hand, verkörperte er die eiskalte Strategie des Geheimdienstes. Zumindest so lange, bis er einen Raum betrat. Sir Edwards Kampf mit der Schwerkraft war legendär. Er rutschte auf Tomatensoße aus, brachte Aktenschränke mit seinem Schirm zu Fall und kleckerte sich regelmäßig Wein auf die Weste. Doch hinter dieser tollpatschigen Fassade verbarg sich das Gehirn eines Meisterstrategen, der wusste, wie man eine politische Paranoia inszeniert. Und wer bin ich? Nun betrachten Sie mich als Ihren persönlichen Chronisten, den unsichtbaren Maître d'Hôtel dieses Romans. Ich bin derjenige, der die Fäden im Hintergrund spinnt, die Aromen Ihrer Fantasie orchestriert und dafür sorgt, dass die Spannung niemals einkocht. Ich kenne das genaue Rezept für Archibalds Triumphe und die geheimen Zutaten der russischen Verschwörer. Meine Aufgabe ist es, Ihnen dieses literarische Festmahl zu kredenzen. Gang für Gang, Kapitel für Kapitel, gewürzt mit einer Brise Humor und einem Hauch von Verbrechen. Nehmen Sie also Platz. Entfalten Sie Ihre Serviette. Der Tisch ist gedeckt, die Gläser sind poliert und die Jagd beginnt. Nach dem monumentalen Erfolg im Fall »Der Schatten vom Millbay Pier«, bei dem unser Kleeblatt ein Attentat auf den Premierminister im Grand Hotel vortäuschte, um einen Kreml-Maulwurf im Tower of London hinter Schloss und Riegel zu bringen, ist es Zeit für ein neues Abenteuer. Wir schreiben das Jahr 2026. Die Spuren des russischen Einbruchs im Restaurant sind beseitigt. Die Segel sind gesetzt. Und während die vier Freunde den süßen Geschmack des Triumphs genießen, dreht sich draußen auf dem Atlantik bereits der Wind. Kapitel 1: Der Geschmack des Triumphs und der Duft von Knisley. Die Dunkelheit über Plymouth war von jener samtigen Schwärze, die sich nur an lauen Sommerabenden über den Ärmelkanal legt. Auf der Terrasse des L'Empire de la Table herrschte eine Stille, die in den vergangenen Wochen fast wie ein Fremdkörper gewirkt hätte. Das Restaurant war offiziell noch geschlossen. Die Spuren des russischen Einbruchs waren zwar längst beseitigt, doch Archibald hatte beschlossen, dass sein Tempel der Gastlichkeit erst dann wieder seine Pforten öffnen durfte, wenn auch die Seele des Hauses vollends zur Ruhe gekommen war. Heute Abend jedoch atmete die Terrasse Leben. Vier Gläser kristallener Tumbler fingen das sanfte Flackern der Kerzen ein. In ihnen schimmerte eine Flüssigkeit von dunklem Bernstein. Ein 1960er Islay Whisky. Eine Rarität, deren Torfrauch sich mit der salzigen Brise des Westwinds vermischte. Archibald Featherstone saß in seinem sprichwörtlichen Element. Obwohl die Stunde spät war, saß sein Smoking tadellos. Die Fliege bildete eine exakte Parallele zur Kante des Tisches. Er schwenkte das Glas mit der Ehrfurcht eines Mannes, der weiß, dass er flüssige Zeit in den Händen hält. Ein bemerkenswerter Tropfen dozierte Archibald leise, während er das Aroma prüfte. 60 Jahre im Fass. Man schmeckt das Seegras, den harten Atlantikwind und eine subtile Note von getrockneten Orangenschalen. Ein Whisky, der eine Geschichte von Geduld erzählt. Genau das, was unsere Nerven nach diesem kulinarischen Staatsstreich brauchen. Geduld ist das eine, Archie, brummte Charlie, the Fox, und lockerte zum ersten Mal seit Jahren seinen Kragen um einen Millimeter. Seine rötliche Weste leuchtete im Kerzenschein, er nahm einen tiefen Schluck und schloss genießerisch die Augen. Aber ein verdammt gutes Drehbuch ist das andere. Wenn ich daran denke, wie der Premier nach dem Hauptgang vornüber gekippt ist, ich dachte einen Moment lang, der alte Knabe hätte den Herzinfarkt seines Lebens vorgetäuscht. Es war reine Mathematik, Charlie, warf Penelope ein, die barfüßig auf ihrem Stuhl rundherum lümmelte und ein Tablet auf den Knien balancierte, das sie jedoch, ein seltenes Wunder, ausgeschaltet ließ. Die Flugbahn des Wellingtons, der exakte Timing-Impuls für das Flashbang-Device in der Silberhaube. Alles stimmte auf die Millisekunde. Aber das Beste war Sir Edwards Auftritt als Hilfskellner. Ein leises britisches Räuspern ertönte von der Stirnseite des Tisches. Sir Edward Harrington, die Melone akkurat neben sich auf einem freien Stuhl platziert, kämpfte sichtlich mit der Schwerkraft seines schweren Kristallglases. Er hob es an, verfehlte die Lippen um Haaresbreite, hinterließ einen kleinen nassen Fleck auf seiner Weste und setzte das Glas mit einem verlegenen Lächeln ab. Nun ja, die Koordination im Service ist eine tückische Disziplin, murmelte Harrington und rückte seine imaginäre Krawatte gerade. Aber das Ergebnis, meine lieben Freunde, ist absolut formidabel. Der stellvertretende Premier sitzt in einem hochgesicherten Trakt im Tower of London und singt wie ein ganzer Chor von Don-Kosaken. Moskau streitet natürlich alles ab, aber die diplomatische Achse steht fester denn je. Dank eines vorgetäuschten Attentats beim Dessert. Auf das Chateaubriand korrigierte Archibald sanft. Der Premier bestand darauf, das Fleisch vor seinem virtuellen Ableben in Perfektion zu genießen. Und ich muss sagen, die Kruste war von erlesener Textur. Er nahm einen kleinen Schluck des Islay Whiskys und ließ die Wärme wirken. Der Fall, der Schatten vom Milby Pier, war abgeschlossen. Die Russian One war beschlagnahmt, Volkov auf der Flucht und der britische Geheimdienst hatte dem ungleichen Kleeblatt eine Belohnung zukommen lassen, die selbst Archibalds kühnste Kalkulationen überstieg. Eine fürstliche Summe, diskret überwiesen auf ein Konto, das Penelope mit dreifacher Verschlüsselung gesichert hatte. Apropos formidabel. Charlie beugte sich vor, seine Augen blitzten im fuchsigen Rot. Was fangen wir eigentlich mit diesem gigantischen Berg von Pfunden an? Ich für meinen Teil habe beschlossen, mir endlich ein neues Smartphone zu kaufen. Eines mit einer extra starken Kaugummihalterung für Kaimauern. Und den Rest, den lege ich in eine kleine, feine Detektei hier in den Docks an. The Fox und Penguin. Das hätte doch Stil oder Archie? Archibald schmunzelte. Ich danke dir für das gastronomische Kompliment, Charlie, aber mein Platz ist und bleibt auf dem Parkett des Geschmacks. Was mich betrifft, nun, das L'Empire benötigt eine neue Lüftungsanlage im Weinkeller. Konstante 12,8 Grad Celsius sind ein anspruchsvolles Unterfangen, wenn draußen der Sommer einzieht. Und ich habe ein Auge auf eine Kiste 1945er Chateau Mouton Rothschild geworfen, die bei Christie's unter den Hammer kommt. Ein Wein, der den Frieden feiert. Typisch Onkel Archie, lachte Penelope und wirbelte eine Locke um ihren Finger. Weinkeller und Lüftungen. Ich werde mir ein eigenes Rechenzentrum im Dartmoor einrichten. Server, die so kalt laufen, dass man darauf Champagner kühlen könnte. Und vielleicht ein kleines Ferienhaus in Cornwall. Nur für den Fall, dass uns die Russen doch noch suchen. Sie werden uns nicht finden, Miss Penelope, sagte Sir Harrington und schaffte es diesmal, den Whisky unfallfrei zu verkosten. Unser Büro hat unsere Spuren im Cyberspace so gründlich verwischt, als hätten sie nie existiert. Sie sind Geister. Sehr wohlhabende, sehr fähige Geister. Harrington blickte hinaus auf das dunkle Wasser des Hafens, wo die Lichter der fernen Schiffe wie verlorene Sterne tanzten. Der Wind frischte auf. Er kam nicht mehr von Süden, von den warmen Küsten Frankreichs, sondern drehte merklich. Er trug die raue, ungezügelte Kühle des Westens in sich, den Geruch von Freiheit, aber auch von stürmischer Ungewissheit. Archibald spürte, wie sich ein leiser Schauer über seinen Rücken stahl. Er strich sich über den Ärmel seines Fracks und blickte auf das weite, dunkle Meer. Ein scharfer Stoß des Westwinds ließ die Flammen der Kerzen wild tanzen, bis eine von ihnen mit einem leisen Zischen erlosch. »Der Wind dreht«, murmelte Archibald, und sein Blick verengte sich detektivisch, während er das leere Glas auf dem Tisch abstellte. Seine innere Uhr, Dieses unfehlbare Uhrwerk der Intuition schlug plötzlich Alarm. Er kommt frisch von der See. Ein Wind aus dem Westen. Er bringt meist nicht nur Regen, Charlie. Er bringt Veränderung. Oder einen neuen Fall, flüsterte Charlie, und das Grinsen des Fuchses kehrte in sein Gesicht zurück, während er den Mantel enger um die Schultern zog. Der Sommer in Plymouth war schön gewesen, doch unter der Oberfläche des Atlantiks braute sich bereits das nächste Abenteuer zusammen. Das erste Kapitel ihres Triumphes war geschrieben, doch der Wind aus dem Westen flüsterte bereits von einer neuen Gefahr. Kapitel 2. Das Destillat des Schreckens. Der Nebel, der an diesem frühen Morgen vom Firth of Forth heraufkroch, legte sich wie ein feuchtes Leichentuch über die Spitzendächer der Edinburgher Old Town. Während die Stadt noch in tiefem schottischem Schlummer lag, herrschte im The Thistle und Thistle, dem neuesten kulinarischen Hotspot in der eleganten New Town, bereits geschäftige, fast andächtige Betriebsamkeit. Das Restaurant hatte sich einem Trend verschrieben, den Traditionalisten als exzentrisch und Gourmets als revolutionär feierten. Scottish Tap Water Tasting. Hier wurde Leitungswasser nicht einfach in Karaffen auf den Tisch gestellt. Es wurde zelebriert. Maître d'Hôtel, Alistair Sinclair, ein Mann, dessen schottischer Stolz nur noch von der Steifheit seines Stehkragens übertroffen wurde, prüfte die hauchdünnen Kristallkelche. Am heutigen Abend fand ein exklusives Degustationsmenü statt. Pure Scottish Waters. Hochkarätige Gäste waren geladen, darunter Lady Fiona Campbell, die Chefberaterin des schottischen Innenministeriums für kritische Infrastruktur. Wasser, dozierte Sinclair gegenüber seinem jungen Kommiss, während er einen Kelch gegen das spärliche Morgenlicht hielt, ist nicht einfach H2O. Es ist das Blut der Highlands, ein flüssiges Archiv der Geologie. Er deutete auf die drei edlen Spender am Pass. Heute Abend servieren wir als Eröffnung das Highland Reservoir. Weich, fast süßlich, geprägt vom roten Granit und dem jungen Torf der Grampian Mountains. Gefolgt von der Lowland Spring, reich an Kalzium, mineralisch, mit einem fast stählernen Abgang. Und als Kontrast Edinburgh Mains, das städtische Netz, gefiltert und veredelt, die urbane Essenz. Er ahnte nicht, dass die urbane Essenz bereits ihr Gesicht verändert hatte. Zur gleichen Zeit, kaum 5 Meilen entfernt, lag die Wasseraufbereitungsanlage Glencores im fahlen Licht der Natriumdampflampen. Die Zäune waren hoch, die Kameras lückenlos. Doch für den Mann im blauen Overall der Scottish Water existierten diese Hindernisse nur auf dem Papier. Er hatte den Ausweis korrekt gescannt. Der Name im System lautete James McKenzie, ein externer Wartungstechniker. Dass der echte McKenzie mit einer Überdosis Schlaftabletten in seinem Bett in Glasgow lag, wusste das elektronische Logbuch nicht. Der Mann bewegte sich mit der lautlosen Effizienz eines Phantoms durch die Hallen, in denen das Summen der riesigen Pumpen den Takt angab. Er steuerte direkt auf die Dosieranlage der Sektion 4 zu, dem Hauptversorgungsstrang für die Newtown. Offiziell stand ein Austausch der Ventile für die Fluoridierung auf seinem digitalen Arbeitsauftrag. Mit einer fließenden, fast chirurgischen Bewegung öffnete er seine Werkzeugtasche. Zum Vorschein kam kein Schraubenschlüssel, sondern ein modifiziertes Bypass-Ventil aus Titan, an dessen Unterseite eine kleine, unscheinbare Kartusche angebracht war. Darin befand sich eine Farb- und geruchlose, synthetische Toxinverbindung, extrem stabil gegen Chlor, hochkonzentriert und zeitverzögert wirkend. Er klickte das Ventil in die Zuleitung. Ein sattes Klack verriet das Einrasten. Der Mann drehte den Haupthahn auf. Die Messsysteme der Anlage, darauf programmiert, plötzliche Druckabfälle oder grobe Verunreinigungen zu melden, blieben stumm. Das Gift floss in einer so minimalen, konstanten Dosierung in den riesigen Speicher, dass die automatischen Sensoren die Veränderung lediglich als statistisches Rauschen innerhalb der Toleranzgrenze verbuchten. Der Techniker packte sein Werkzeug ein. Beim Verlassen der Station unterlief ihm jedoch ein winziger, fast unsichtbarer Fehler. Er setzte die Schutzabdeckung des Primärventils spiegelverkehrt auf. Ein Detail, das nur einem Auge auffallen würde, das die Anlage in- und auswendig kannte. 10 Minuten später war er im Nebel verschwunden. Am Abend war das The Thistle und Thistle bis auf den letzten Platz gefüllt. Das gedämpfte Licht, das sanfte Klirren von Silber und das Murmeln der feinen Gesellschaft Edinburghs bildeten die perfekte Kulisse für das kulinarische Experiment. Ein bemerkenswerter Auftakt, schmeichelte Lady Fiona Campbell, während sie das Highland Reservoir zu einem pochierten Saibling genoss. Die Weichheit des Wassers balanciert die Fettstruktur des Fisches perfekt. Maitre St. Clair verbeugte sich im exakten Winkel schottischer Dienstleistung. Warten Sie auf den zweiten Flight, my lady. Das Edinburgh Mains zum Hauptgang. Ein gereiftes Angus Steak. Das städtische Wasser hat heute eine ganz besondere, fast herbe Tiefe. Er trat an den Nebentisch, goss das urbane Nass in die Gläser einer Vierergruppe und hielt inne. Ein feiner, fast unmerklicher Geruch stieg ihm in die Nase. Es war nicht das gewohnte, sterile Chlor. Es war etwas anderes. Ein Hauch von bitteren Mandeln, gepaart mit einer metallischen Note, die ihm den Speichel im Mund versiegen ließ. »Maitre«, rief ein Gast am Fenstertisch mit belegter Stimme. »Das Wasser. Es brennt im Abgang. Ist das eine neue Filtertechnik?« Bevor Sinclair antworten konnte, passierte es. Ein älterer Herr am Tisch von Lady Campbell griff sich an den Hals. Sein Gesicht verfärbte sich in ein ungesundes, aschfahles Grau. Das Kristallglas entglitt seinen Fingern, zerschellte am Boden und gab eine Pfütze frei, die im Kerzenlicht seltsam schlierig glänzte. Der Mann kippte vornüber, schlug ungebremst auf der Tischplatte auf und riss das Tischtuch mit sich. »Er atmet nicht mehr«, schrie eine Frau. Panik brach aus. Innerhalb von Sekunden verwandelte sich der Gourmet-Tempel in ein Lazarett. Gäste sprangen auf, stürzten zu den Ausgängen, während mehrere Personen über Übelkeit klagten und sich die brennenden Augen rieben. Lady Campbell starrte entsetzt auf ihr eigenes Glas. Das Wasser des Lebens war zum Elixier des Todes geworden. 3 Stunden später, Whitehall, London. Es war weit nach Mitternacht. In einem abgedunkelten Lagezentrum unter dem Verteidigungsministerium rauchten die Köpfe. Auf den Bildschirmen flackerten die ersten Schlagzeilen der digitalen Medien. Das Water-Tasting-Desaster von Edinburgh. Dutzende im Krankenhaus. Sabotage nicht ausgeschlossen. Besonders besorgniserregend. Auf einem berüchtigten pro-russischen Telegram-Kanal namens Novosti Shield war bereits vor der ersten offiziellen Pressemitteilung der Polizei ein Post aufgetaucht. Darin wurde behauptet, westliche Geheimdienste hätten das Wasser gezielt vergiftet, um ein geheimes Treffen von Friedensaktivisten zu liquidieren. Eine klassische, blitzschnell inszenierte Desinformation. Sir Edward Harrington stand am Kopfende des Tisches, die Melone ausnahmsweise auf dem Schreibtisch platziert. Er fixierte den schottischen Verbindungsbeamten. »Die Labore haben noch keine Ergebnisse über das Toxin, Sir Edward«, berichtete dieser nervös. »Aber die Eingrenzung zeigt, es betrifft nur den Strang Newtown. Und die Wartungsfirma, die Zugriff auf die Anlage hatte, wurde vor 3 Wochen von einem zypriotischen Konsortium gekauft. Hinter dem russische Oligarchen stehen, die wiederum beste Kontakte nach Bagdad pflegen«, ergänzte der Innenminister, der bleich in seinem Sessel saß. »Das riecht nach einem koordinierten Schlag gegen unsere kritische Infrastruktur. Wenn das die Runde macht, haben wir morgen eine nationale Panik. Die Menschen werden keinem Wasserhahn im Land mehr trauen. Sir Edward trat an das Fenster und blickte auf das nächtliche London. Seine Gedanken wanderten sofort zurück nach Plymouth. Zum L'Empire de la Table. Zum Fall des Mill Bay Pier. Das Muster war identisch. Ein hochkomplexer, logistischer Vorlauf. Die Nutzung der Gastronomie als Träger und eine sofortige, perfide Desinformationskampagne im Netz, um Geopolitik zu betreiben. »Die offiziellen Kanäle sind zu träge, Herr Minister«, sagte Sir Edward leise, während er seinen Regenschirm ergriff und dabei unabsichtlich den Kaffeebecher des Staatssekretärs vom Tisch fegte. »Huch, Verzeihung, lokale Anomalie. Aber im Ernst, wenn wir den MI5 mit vollem Besteck nach Edinburgh schicken, merkt Moskau sofort, dass wir den Köder geschluckt haben. Wir brauchen ein Team, das sich dort bewegen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Ein Team, das den Geschmack von Gefahr von Natur aus kennt. Der Minister sah ihn fragend an. Und wen haben Sie im Sinn? Sir Edward lächelte kalt und rückte seine Fliege gerade. Ich kenne da einen exzellenten Oberkellner, der dringend Urlaub braucht. Und zufälligerweise sucht ein befreundetes Restaurant in Edinburgh gerade einen Gastmaître für eine exklusive Gesellschaft. Ich denke, es wird Zeit, dass Archibald und seine Freunde den schottischen Wind testen. Werter Gast, wir hoffen, dieses erste Amuse-Girl hat Ihren Appetit angeregt. Damit schließt sich der Vorhang für die ersten beiden Kapitel unseres neuen Falls. Haben Sie hab Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und das Zuhören. Doch das Menü der Ermittler ist noch lange nicht abserviert. In der nächsten Ausgabe mit den Kapiteln 3 und 4 wird es erst richtig pikant. Die Koffer sind gepackt, das spartanische Drei-Sterne-Quartier in Edinburgh ist bezogen und Archibald und Charlie stehen bereits im The Royal Mile Scran. Bereit für Ihren Undercover-Einsatz. Welche Geheimnisse verbergen sich in den feuchten Rohrkellern der schottischen Metropole? Wird es Penelope gelingen, das digitale Gift im Wassernetz rechtzeitig aufzuspüren? Und welche Katastrophe stiftet Sir Edward als nächstes an? Bleiben Sie hungrig. Die Jagd geht weiter und der nächste Gang wird eiskalt serviert. Bis zum nächsten Mal bei Archibald und der Wind aus dem Westen.